Sie hören SBS German.
Eltern von Teenagern kennen das sicherlich. Die Gefühle des Kindes spielen verrückt und man hat den Eindruck, nicht mehr durchzudringen. Das Ergebnis sind entweder Gespräche, die in wütendes Geschrei ausarten oder eine unangenehme Funkstille aus dem Teenagerzimmer. Die Psychologin Simone Hein erklärt in einem Artikel in The Conversation, warum Konflikte in dieser Zeit normal sind, weshalb Eltern gerade dann eine wichtige Funktion haben und welche konkreten Strategien helfen, mit Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Und darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Simone.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Kannst du verzweifelten Eltern erklären, was in der Pubertät psychologisch und emotional passiert, dass sich das Verhältnis zwischen Eltern und Jugendlichen oft spürbar verändert?
Ja, kann ich gerne machen. Die Pubertät ist eine Zeit mit enormen Veränderungen für die Kinder. Also im Gehirn passiert da sehr viel, vor allem in den Bereichen, die für Emotionen und Impulskontrolle zuständig sind. Also das passiert hauptsächlich im vorderen Bereich des Gehirns. Da passieren so Dinge wie Planung, Koordination, Abschätzen von Risiken, Entscheidungen treffen. Und dadurch, dass das alles im Umbau ist, sind die Kinder natürlich nicht so wirklich damit ausgestattet mit diesen Skills. Für die Jugendlichen bedeutet das, dass sie erleben Gefühle oft intensiver, sie reagieren spontaner und sind gleichzeitig aber wirklich nicht gut darin, sich selber zu regulieren. Und ihr Fokus verschiebt sich auch. Also die Freunde werden wichtiger, sie fangen an, etwas mehr gegen die Eltern zu rebellieren. Sie möchten lieber selber entscheiden, als von den Eltern irgendwelche Sachen vorgegeben zu bekommen. Für die Eltern fühlt sich das natürlich sofort an wie ein plötzlicher Bruch. Das Kind, das früher alles erzählt hat, wird stiller oder widerspricht mehr. Die Eltern fragen sich natürlich, was ist denn da los, was mache ich denn falsch? Eigentlich gar nichts, weil es ändert sich eigentlich nur das Bedürfnis, das die Kinder haben. Also sie haben andere Erwartungen an die Eltern. Es verschiebt sich. Solange die Kinder klein sind, sind die Eltern quasi wie ein Manager. Also sie bestimmen, was denn gemacht wird. Sie sagen, was zu tun ist, was wird gegessen, wann wird geschlafen. Sie kontrollieren Ergebnisse, sie greifen schnell ein und vor allem sie übernehmen die Verantwortung. Das funktioniert leider bei den Jugendlichen nicht mehr, weil die mehr auf Autonomie drängen. Sie möchten also selber entscheiden. Sie versuchen selber mit ihrem Leben klarzukommen und Dinge zu regeln. Sie versuchen ihren Platz quasi in der Gesellschaft zu finden. Und für Eltern bedeutet das einfach, dass sie ihre Strategien etwas ändern müssen. Also sie müssen mehr von einem Manager hin zu einem Coach sich entwickeln. Und das heißt, ein Coach ist da, der hört aktiv zu, der stellt Fragen, der gibt Orientierung anstatt Anweisungen. Und der lässt den Kindern Raum für eigene Erfahrung, also auch Fehler zu machen. Und wenn ich da mal ein Beispiel anbringen kann, also als Manager oder früher haben die Eltern dann zu den Kindern gesagt, mach jetzt sofort deine Hausaufgaben. Wenn man das mit Teenagern macht, dann ist das sofort Rebellion, weil sie fühlen sich dann bevormundet, sie fühlen sich nicht verstanden und einfach mehr oder weniger unterdrückt von den Eltern. Besser wäre es da einfach zu sagen, okay, wie planst du denn heute deine Hausaufgaben zu erledigen? Brauchst du irgendwelche Unterstützung von mir? Das gibt den Kindern dann den Spielraum, selber zu entscheiden, wie sie die Dinge erledigen, aber auch gleichzeitig ein Hinweis darauf, dass das gemacht werden muss.
Sehr, sehr praktische Tipps schon mal. Jetzt spielt das Elternhaus für die psychische Gesundheit von Teenagern ja generell eine wichtige Rolle. Mhm. Welche ist das denn?
Also die Forschung hat schon mehrfach darauf hingewiesen oder gezeigt, dass eine enge Verbindung zwischen Eltern und Jugendlichen eines der wichtigsten Faktoren ist, um gesundheitliche oder psychische Probleme für die Jugendlichen zu vermeiden. Also dieser Kontakt zu den Eltern, diese enge Verbindung, dieses Wissen, dass da ist jemand, der unterstützt mich, sollte ich Unterstützung brauchen. Das ist ein sehr wichtiger Faktor, den die Jugendlichen brauchen in der schwierigen Zeit des Jugendalters, in dem es so viele Veränderungen gibt. Also eine enge Verbindung zu bewahren, ist natürlich einerseits schwierig, wenn die Jugendlichen grumpy sind, wenn sie sich im Zimmer verschanzen, Widerworte geben. Aber es ist eines der wichtigsten Faktoren, um die Kinder wirklich auf dem Weg zum Erwachsenwerden zu begleiten.
Ja, und da haben wir ja auch dieses Problem, das sehr viel Konfliktpotenzial hat, dass die Jugendlichen sich in dieser Phase ja loslösen wollen und müssen auch von den Eltern.
Genau,
ja.
genau.
Und du hast jetzt 5 Strategien erarbeitet, wie wir das am besten machen können.
Ja, ja, genau.
Lass uns diese doch kurz besprechen. Also die erste, die du genannt hast in dem Artikel, ist das sogenannte Emotionscoaching.
Genau. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die Emotionen für Jugendliche, die sind sehr intensiv. Also es gibt dieses Himmelhochjauchzen und dann im nächsten Moment schon wieder zu Tode betrübt. Es gibt sehr starke Schwankungen und die Jugendlichen erfahren die Emotionen wesentlich intensiver als Erwachsene zum Beispiel. Zur gleichen Zeit haben sie aber natürlich noch nicht diese Skills, die Emotionen wirklich zu regulieren. Und da ist es ganz wichtig für die Eltern, dass sie die Kinder da unterstützen. Also das heißt einfach, die Emotionen ernst zu nehmen. Viele Eltern haben gelernt, Gefühle einfach schnell zu relativieren. Also zum Beispiel zu sagen, das ist doch einfach nicht so schlimm. Ach komm, das geht schon vorbei. Also ich kenne das auch von meinen Eltern. Für Jugendliche fühlt sich das aber leider nicht sehr hilfreich an. Besser ist es da erstmal, die Emotionen wieder zu spiegeln. Also man kann zum Beispiel sagen, oh, das klingt aber echt schwierig, was du da jetzt gerade durchmachst. Oh, ich kann verstehen, dass es dich da so sehr beschäftigt. Das hilft den Jugendlichen viel, also es hilft denen, ernst genommen zu werden, und das ist die Basis für ein Vertrauen. Und wenn man ihnen die Emotionen widerspiegelt, das ist auch der erste Schritt, um Emotionen zu regeln, also Emotionen zu benennen, Emotionen zu akzeptieren, zu validieren und dann die Geschichte erzählen. Also die Jugendlichen sollen darüber erzählen, warum sie diese Emotionen haben. Das ist ein wichtiger Schritt, um selber zu lernen, die Emotionen dann selber zu regeln.
Und wie kriegt man die dann dazu, dass sie das erzählen? Weil oft ist es ja so, dass die überhaupt keine Lust haben, überhaupt mit einem, sagen wir mal, Abend zu essen oder mehr als 30 Sekunden im selben Raum mit einem zu verbringen.
Ja, das ist natürlich auch was wir ganz oft hören von Familien, dass die Jugendlichen einfach abweisend sind, dass sie nicht mehr reden wollen, dass sie sich verschanzen im Zimmer. Die Jugendlichen machen das natürlich nicht mit Absicht. Also wenn man sich das wirklich vor Augen hält, dass ihr Gehirn ein Work in Progress ist, dass sie so viele Dinge im Moment lernen und auch Dinge durchmachen. Also so dieser Rollercoaster an Emotionen ist natürlich auch extrem anstrengend für die Jugendlichen. Und oftmals haben sie da einfach nicht mehr die Kapazität, wirklich Gespräche mit den Eltern noch zu führen. Und da kann es dann natürlich oft dazu kommen, dass sie kurz angebunden sind, dass sie Widerworte geben, sich einfach in ihrem Zimmer zu verschanzen. Und was noch dazu kommen kann, ist natürlich auch, wenn die Eltern Kritik üben. Also wenn man sofort mit Kritik oder die Aussagen von Jugendlichen bewertet. Also ich kenne es auch von meinen Eltern, wenn da Kritik kam, so Dinge wie, ach, nicht schon wieder, warum hast du denn sowas gemacht? Dann überlege ich mir das nächste Mal natürlich auch, ob ich meinen Eltern noch mehr erzähle oder nicht. So ein Ansatz kann dann natürlich sein, erst verstehen und dann zu reagieren.
Und zum Verstehen gehört ja erstmal auch das Zuhören.
Richtig, ja. Im heutigen Zeitalter von TikTok, wo die Konzentrationsspanne vielleicht gerade mal 30 Sekunden reicht, da ist es natürlich gar nicht mehr so einfach, wirklich zuzuhören. Also zuhören klingt eigentlich banal, ist aber unglaublich wichtig. Und es bedeutet, in dem Moment wirklich präsent zu sein. Also so Dinge wie Handy weglegen, Augenkontakt, vielleicht mal nickend, also Unterstützung zeigen, so okay, hört sich aber echt schwierig an. So Dinge, die zeigen dem Jugendlichen, dass man zuhört und dass man auch verstehen will, dass man die Perspektive des Kindes verstehen will. Ganz wichtig ist es dabei natürlich auch, nicht unterbrechen und gegebenenfalls vielleicht auch nachfragen. Also so Dinge wie, was genau war denn jetzt daran so schwierig für dich? Es geht nicht darum, Lösungen zu finden, sondern wirklich den Raum zu geben, dass die Jugendlichen einfach nur ihre Sorgen oder ihre Geschichte loswerden können.
Genau, und Probleme nicht gleich für sie lösen wollen, das ist auch eine der Strategien.
Ja, genau. Dabei geht es darum, die Selbstständigkeit zu fördern. Also viele Eltern haben den Impuls, Probleme zu lösen. Und mein Vater ist da ein super Beispiel. Jedes Mal, wenn irgendwas passiert ist, er wollte dann gleich, okay, ich mache das für dich. Ich gehe da jetzt zur Behörde und regle das alles für dich. Ist zwar schön und man kann das auch verstehen, weil es kommt einfach aus der Fürsorge von den Eltern. Aber in dem Fall ist es eben nicht das Richtige. Für Kleinkinder ist das eine super Strategie, aber für Jugendliche, die lernen müssen, selbstständig zu agieren, Verantwortung zu übernehmen, da ist es der falsche Ansatz. Also im Jugendalter wäre es angebracht, mit den Kindern gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Also man kann zum Beispiel sagen, okay, was für Lösungsansätze hast du denn? Was für Möglichkeiten gibt es denn für dich? Was glaubst du denn, was würde dir am besten helfen? Also Fragen stellen, damit die Jugendlichen drüber nachdenken und vielleicht selber zu einem Lösungsansatz kommen. Und hilfreich ist es dann auch noch zu sagen, okay, was sind denn jetzt die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Lösungsansätzen? Das ist im Jugendalter entscheidend und das fördert dann eben auch die Selbstständigkeit und auch die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen.
Also da ist ja auch sehr viel Arbeit an sich selbst gefragt als Eltern, dass man diesen Übergang auch richtig hinkriegt vom an die Hand
vom Manager
nehmen.
Zum Coach, ja.
Genau, zum so jetzt mal in die weite Welt schicken und selber die Erfahrungen machen, an denen sie dann ja auch wachsen.
Ja. Das ist natürlich am Anfang relativ schwierig, weil die Eltern haben jahrelang ihre Strategien gehabt und auf einmal funktionieren die nicht mehr. Und das umzulernen, funktioniert natürlich nicht von heute auf morgen. Dabei geht es aber auch nicht darum, dass man alles perfekt macht, sondern einfach nur, dass man versucht und dass man den Kindern als Coach zur Hand steht. Also ich vergleiche das gern mit einem Fußballcoach. Der spielt ja auch nicht das Spiel für seine Mannschaft, sondern er gibt die Anweisung oder er ist am Spielrand und hilft, falls es Probleme gibt mit den Strategien oder gibt Tipps, macht Vorschläge. Aber das Spiel muss von der Mannschaft geführt werden und genauso ist es mit den Kindern auch. Sie müssen ihr Leben meistern. Die Eltern müssen einfach dann nur am Spielfeldrand stehen und beratend zur Seite stehen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, also Fragen stellen ist da ein sehr guter Ansatz. Also Fragen, die die Kinder dazu hinleiten, vielleicht selber Lösungen zu finden.
Ja, das mit dem Beispiel mit dem Fußballcoach, das finde ich sehr gut, weil das wirklich sehr bildlich ist auch.
Genau, ja.
Jetzt muss man bei kleinen Kindern klare Grenzen setzen.
Ja.
Und bei Jugendlichen aber auch. Aber da wird es dann wieder schwieriger.
Genau. Es ist ein feiner Balanceakt zwischen Selbstständigkeit fördern, aber dennoch klare, nachvollziehbare Grenzen zu setzen. Also es ist nicht so, dass man die einfach machen lassen soll, was sie wollen. Die Jugendlichen brauchen doch noch allerdings in einem anderen Maß und allerdings auch vielleicht etwas anders hergeleitet. Also der Unterschied ist, die Grenzen, die man setzt im Jugendalter, die sollten nachvollziehbar sein und wenn möglichst gemeinsam besprochen werden. Wenn Jugendliche verstehen, warum eine Regel existiert, dann akzeptieren sie auch viel einfacher. Und vor allem, wenn Jugendliche auch noch mitarbeiten, die Regel zu setzen oder in Kraft zu bringen, dann ist natürlich der Buy-in ganz anders. Also die Jugendlichen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie selber mitgeholfen haben, diesen Regel aufzustellen, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie eingehalten wird, wesentlich größer. Am besten kann man das machen als Familie. Also wenn, anstatt zum Beispiel zu sagen, du bist um 22 Uhr zu Hause, kann man den Kindern dann einfach erklären, okay, mir ist es eigentlich wichtig, dass du genug Schlaf bekommst und dass du sicher nach Hause kommst. Was denkst du denn, was wäre eine angebrachte Zeit? Da sucht man den Dialog mit den Jugendlichen und er gibt ihnen nicht einfach nur die Regeln vor, sondern acknowledge quasi, dass die Kinder auch in einem Alter sind, in dem sie Verantwortung tragen können und wo sie auch mitentscheiden können, was denn für sie am besten wäre.
Und gleichzeitig trainiert man dann auch Verhandlungsgeschick. Gerade bei dieser Frage, nehme ich an.
Ja, wenn ich das Eltern vorschlage, da kommt dann zuerst auch immer die abwehrende Haltung. Ja, wenn ich das mache, dann sagt mein Kind, ja, ich bin um Mitternacht zu Hause. Ist aber eigentlich gar nicht der Fall, weil wenn man den Kindern zeigt, hör ich zu, ich nehme an, du kannst Verantwortung übernehmen, ich traue dir dahingehend, die Kinder geben dann wirklich gute Antworten. Und wenn sie mal sagen, dann ja, 11 Uhr, dann kann man immer noch sagen, ist mir eigentlich ein klein bisschen zu spät, was hältst du denn von 10 Uhr?
Ist ja, wie wir gehört haben, der Kontakt, die Beziehung, die man zu dem Pubertierenden hat oder der Pubertierenden, eigentlich ausschlaggebend.
Ja.
Gibt es denn so kleine Veränderungen, die man im Familienalltag einführen können, damit man da die größte Wirkung erzielt?
Also was ich generell als den wichtigsten Tipp halte, ist mehr zuhören als reden. Also echtes Interesse zeigen, ohne sofort zu bewerten, also nicht kritisch sein oder nicht korrigieren. Klingt einfach, aber das macht meiner Meinung nach den größten Unterschied. Das Problem ist, wenn diese Dinge fehlen, dann ziehen sich die Jugendlichen zurück. Also Eltern bekommen weniger mit, gerade bei wichtigen Themen wie jetzt Freundschaft, Stress oder riskantem Verhalten. Und genau das ist ja so wichtig, um die Beziehungsebene aufrechtzuerhalten. Also lieber zuhören als reden.
Ja, Schweigen ist wie geht
reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Genau, reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das ja, wussten trifft, unsere Urgroßeltern schon.
Trifft hier auch zu. Und es ist oftmals einfacher gesagt als wirklich getan. Also es passiert natürlich nicht von heute auf morgen, aber so kleine Ansätze, indem man mal nicht reaktiv ist, also man nicht kritisiert, man nicht die Emotionen herabtut, das merken die Jugendlichen schon sehr schnell. Also da kann man schon gute Erfolge erzielen.
Wenn jetzt aber das alles nichts hilft und sich das Kind total verweigert, gibt es irgendwelche Warnsignale, auf die die Eltern achten sollten und bei denen sie dann vielleicht auch Hilfe einschalten sollten?
Ja, ganz klar. Also wenn die Stimmungsschwankungen längere Zeit andauern, wenn sie extrem sind, wenn man mitbekommt, dass sich das Kind vielleicht sogar von den Freunden zurückzieht oder sogar weigert, in die Schule zu gehen, Schlafprobleme, Probleme mit Appetit, also Kinder essen weniger, oder wenn sie gar über Hopelessness reden, dann ist es wahrscheinlich angebracht, sich irgendwo Rat zu suchen. Oftmals hier in Australien kann das passieren, wenn man zum GP geht oder auch zu einem Schulpsychologen und da mal die Probleme mit denen bespricht. Was ich allerdings vorschlagen würde, bevor man einen Termin ausmacht für das Kind, sollte man diese Bedenken, die man hat, mit dem Teenager vorher besprechen, so dass der Teenager das Gefühl bekommt, er ist Teil des Entscheidungsprozesses und nicht nur ein Problem, das man jetzt fixen muss.
Und da kommt ja dieser eine Strategiepunkt wieder zum Spielen, dass man Problemlösungen nicht präsentieren soll, sondern sie gemeinsam erarbeiten soll.
Genau. Also dieses Gemeinsame hat einen sehr großen Aspekt hier. Die Kinder fühlen sich wertgeschätzt, sie fühlen sich recognized as a person und nicht nur als ein Kind, das man einfach bevormunden kann.
Ja, vielen Dank, Simone, für diese sehr erhellenden, hilfreichen und praktischen Tipps.
Gern geschehen.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.